The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Dienstag, der 25. Juni. Und ich hoffe, wir sehen uns heute Abend in Essen, denn dort gastiert unsere The Pioneer Klartext Tour mit dem Programm Expedition zur Wirklichkeit. Im GOP Varieté Theater sind wir zu Gast. 120 Minuten Live-Journalismus mit der Pioneer Band, mit Aleph Doan, mit Chelsea Speaker, Diana Kinnert und mit Sigmar Gabriel, unserem ehemaligen Außenminister.
Ich glaube, das Kernproblem ist, dass viele immer noch nicht akzeptiert haben, dass es China gibt und dass es dieses Land stärker werden wird.
Der Saal in Essen heute Abend ist ausverkauft, so wie die nächste Show in Köln ebenfalls. Aber in Bremen am 14. August, da geht noch was. Und auch dort ist Sigmar Gabriel als unser Special Guest mit dabei. Also jetzt Tickets sichern und dann sehen wir uns in der Stadt der Bremer Stadtmusikanten. In den Shownotes finden Sie alles, was Sie brauchen, um sich jetzt noch ein Ticket für Bremen zu besorgen.
Macron hat auch damit gedroht, Bodentruppen zu entsenden. Was sagen Sie dazu?
Sie erwarten von mir nicht ernsthaft, dass ich jetzt den französischen Staatspräsidenten öffentlich in irgendeiner Weise bewerte oder gar kritisiere.
Sie sprechen ja oft davon, dass Sie einen Schulterschluss mit Macron fordern.
Ja, aber das mache ich dann nicht im ZDF.
Nein.
Der CDU-Chef poltert im ZDF-Sommerinterview gegen die Moderatorin Diana Zimmermann. Aber so ist er halt, der Friedrich, klare Kante. Journalisten sind nun mal nicht seine Lieblinge. Da kann er schon mal ruppig werden. Bei Anne Will beklagte er sich über die Themen der Debatte. Ende 2020 war das. Friedrich Merz bewirbt sich hier als Moderator der Sendung.
Also wir sind jetzt ein bisschen sehr in der Tagespolitik. Eigentlich war ja die Sendung geplant, wir wollen mal darüber sprechen, wie wir in Zukunft leben, nicht wie wir heute Corona bewältigen.
Nein, ich nehme an, dass Corona noch eine Sekunde dauert.
Eine Sekunde deshalb, und mehr?
Ja.
Gut, aber sag mal, vielleicht reden wir auch mal über ein Leben nach Corona, das es ja nun hoffentlich auch noch irgendwann mal gibt.
Was heute eher ungewöhnlich ist, war früher Usus. Es gehörte dazu, dass man als mächtiger Politiker den Journalisten auch mal kräftig über den Mund fuhr. Außenminister Guido Westerwelle lieferte gerne eine Kostprobe seiner Arroganz hier vor versammeltem Hause gegenüber einem britischen Journalisten.
James Kumarasamy from the BBC. If I may ask a question in English, if you would be so kind as to answer in English.
Wenn Sie bitte so freundlich wären, weil das eine Pressekonferenz in Deutschland ist.
If I may ask in English and you could, okay.
So wie es in Großbritannien üblich ist, dass man dort selbstverständlich Englisch spricht, so ist es in Deutschland üblich, dass man hier Deutsch spricht.
Okay, die werden übersetzen. Okay.
Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, hatte auch ein sehr angespanntes Verhältnis zur Presse. Die Kollegen von Spiegel TV bekamen das zu spüren.
Von allen ihren Kollegen stellen sie in Deutschland die dümmsten Fragen.
Kohl pöbelte auch gern gegen den NDR, damals der Rotfunk aus dem Norden. Der Kanzler watscht einen Reporter vom NDR ab, wie einen Schuljungen, heutzutage eher undenkbar.
Welchen Sender sind Sie denn?
Vom Norddeutschen
Rundfunk. Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist.
Die Presse revanchierte sich, der Spiegel karikierte Kohl als Birne. Auch in den anderen Redaktionen hatte der Pfälzer wenig Fans. Aber Kohl war nicht die Ausnahme, sondern er war die Regel. Auch das SPD-Urgestein Herbert Wehner schonte die Kollegen nicht. Der einstige Kommunist war die treibende Kraft bei der Wandlung der SPD zur Volkspartei. Allerdings bei der Wahl 1976. Da verlor die SPD, wenn auch nur leicht, und holte trotzdem heute unvorstellbare 42,6%. Das Interview am Wahlabend mit dem Reporter Ernst-Dieter Lüg, der bei Herbert Wehner zu Ernst-Dieter Lüg wurde, ist legendär.
Herr Wehner, es gibt Einbrüche, ich darf das mal so sagen, in Bayern, in München. Müssen Sie das zurückführen auf interne Querelen in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands?
Ich bin also in der schwierigen Lage, Herr Lüg, zu sagen, wo hören Sie, wenn Sie gleichzeitig fortgesetzt Leute interviewen, Informationen, die mehr sind, als ich sie haben kann. Ich weiß nichts und Sie wissen nichts.
Ich kenne die Hochrechnungen über die wirklichen Ergebnisse in den Ländern.
Werden Sie nicht ungeduldig. Wir beide kennen nichts.
Manchmal fuhr Wehner auch komödiantisch zu Hochtouren auf, wie hier im Gespräch mit dem Journalisten Peter Merseburger. Das war nach der Wahl 1969.
Die CDU hat einmal erklärt, sie würde das Mehrheitswahlrecht zu einer der Bedingungen für die Fortführung der
Hören Sie mal, kann ich nur husten, nicht eine Partei, die zurückgeht, will einer anderen Partei, die vorwärts marschiert, Bedingungen stellen, können sie nicht mit uns machen. Nein, das war schon Quatsch. Vor der Wahl. Und das ist jetzt noch quetscher, wenn diese Steigerung nach der Wahl.
Auch Wehners politischer Gegner, Franz Josef Strauß aus dem tiefschwarzen Bayern, zoffte sich vor laufenden Kameras mit den WDR-Moderatoren der Sendung Monitor.
Und zunächst muss ich mir leider die Bemerkung erlauben, dass diese Ihre eben gezeigte, von mir verfolgte Sendung tendenziös ist. Diese Sendung entspricht nicht den Geboten der Loyalität, der Objektivität und der Neutralität.
Naja, das war fast noch höflich. Auch das einfache Volk, wenn es nicht einverstanden war mit Strauß, wurde quer über den Marktplatz zur Rede gestellt.
Haltet doch den Mund, Sie Trottel. Ich sehe Sie schon seit längerer Zeit. Wenn Sie schon kein Hirn haben, dann halten Sie das Maul wenigstens. Dieses dämliche Gequatsch eines politisierenden Beatles. Glauben Sie denn, Sie Pilzkopf?
Fazit: Friedrich Merz steht mit seiner robusten Ansprache von Journalistinnen und Journalisten in der Tradition großer Staatsmänner. Also, will sagen, aus dem Merze seinem Friedrich kann noch was werden. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Ralf Stegner gehört zur SPD-Linken und er polarisiert zuweilen mit seiner direkten Art. Meine Kollegin Alev Doğan hat mit ihm über Kriegsrhetorik und Pazifismus gesprochen.
Ich gehöre der ersten Generation an, die mit Wohlstand und Frieden aufgewachsen ist. Ich habe 3 Söhne. Ich finde, der Job, den wir haben und der einzige Job, den wir haben, ist dafür zu sorgen, dass sie in Wohlstand und Frieden aufwachsen können. Und dass wir das nicht gefährden, das ist unser Job. Und dass es nochmal so schwer werden könnte, das hätte ich nicht gedacht.
Unsere Pionier-Börsenreporterin Anne Schwedt schaut auf einen geplanten Börsengang, der für Aufsehen sorgt. Und wir hören einen Mann, der die Sprache der Kühe kennt. Und außerdem freuen wir uns mit der Deutschen Bahn, die während der EM das Geschäft ihres Lebens macht. Aber nicht mit Zugtickets, sondern mit Bier.
Wir wollen auch nicht, dass Deutschland sich immer weiter in diesen Krieg hineinziehen lässt.
Taurus ist deswegen wichtig, weil sie den russischen Nachschub zerstören kann.
Wenn wir diese Waffen nicht geliefert hätten, wäre vielleicht der Krieg schon vorbei.
Russland muss verlieren lernen, das heißt das Existenzrecht der Nachbarn anerkennen.
Der redet einen Krieg herbei, das kann doch wohl nicht wahr sein.
Der deutsche Pazifismus ist auch eine Gefahr für Deutschland.
Die Kernfrage in der deutschen Politik und auch in großen Teilen der Bevölkerung lautet: Und wie hältst du es mit den Waffenlieferungen und der neuen deutschen Wehrhaftigkeit? Wie lautet deine Position in puncto Unterstützung der Ukraine? No oder Go? Klare Kante oder Kuschelkurs mit Putin? Wie gerade eben gehört, sind die Fronten eher verhärtet in Deutschland. Nicht nur in den Talkshows, sondern auch am Küchentisch. Meine Kollegin Alev Doğan hat Ralf Stegner zu uns ins Podcaststudio eingeladen, um genau darüber zu sprechen. Stegner ist eher im Friedenslager der SPD zu Hause, also dicht beim Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich.
Ist es nicht an der Zeit, dass wir nicht nur darüber reden, wie man einen Krieg führt, sondern auch darüber nachdenken, wie man einen Krieg einfrieren und später auch beenden kann? Geht es nicht auch politisch um diese Fragen?
Da waren Friedrich Merz, Annalena Baerbock und Marie-Agnes Strack-Zimmermann ziemlich auf der Zinne. Aber diese Position von Mützenich wird von einem großen Teil der Bevölkerung geteilt. Viele haben Angst vor einer Eskalation in der Ukraine und auch einer direkten deutschen Kriegsbeteiligung. Diesen Graben lotet Alev Doğan jetzt zusammen mit Ralf Stegner aus. Los geht's.
Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind, Herr Stegner. Sind Sie eigentlich Pazifist?
Nein, weil ich bin Kriegsgegner. Krieg ist das Furchtbarste, was es gibt. Es ist immer verbunden mit Tod, Vergewaltigung, Vertreibung, Zerstörung, Traumatisierung. Am Ende ist es immer nur was, von die von profitieren, die Waffen verkaufen. Alle anderen leiden. Und es muss heutzutage bessere Möglichkeiten als Krieg geben. Und Kriege so schnell wie möglich zu beenden, ist ein Ziel meines politischen Handelns.
Was ist der Unterschied zwischen einem Pazifisten und einem Kriegsgegner?
Ein Pazifist ist auch dann gegen Krieg, wenn es vielleicht darum geht, dass man ein Land befreien muss. Jemand, der jetzt nicht sagt, Krieg gibt es immer nur dann, wenn es um Ressourcen geht von der Großmacht, sondern wir greifen auch ein, wenn in Ruanda sich Leute abschlachten und versuchen zu helfen.
Militärisch zu helfen.
Militärisch zu helfen. Aber Kriegsgegner sein heißt, Krieg nicht als ein legitimes Mittel der Politik zu begreifen, nicht zu glauben, das sei besser als irgendwelche abstrakten Freiheitsideale, über die dann gesprochen wird, als ob das so schwarz gegen weiß gegenüberstünde. Und deswegen finde ich diese martialische Rhetorik auch echt daneben. Und manch einer redet sich geradezu hinein in eine Militärlogik. Manch einer übrigens, dem vielleicht auch nicht gefällt, dass die Deutschen ja ihre Lektion gelernt haben im letzten Jahrhundert, nämlich besonders skeptisch zu sein gegenüber militärischer Führung.
Lassen Sie uns das, was Sie eben gesagt haben, mit Kriegsrhetorik, martialische Rhetorik, ist das etwas, was Sie auch im Moment beobachten?
Im Moment beobachte ich, dass es nicht einander gegenübergestellt wird, was die vernünftigen Positionen wären, dass die Frage, wie kann man der Ukraine helfen, gegen diesen militärischen Angriffskrieg Putins zu bestehen, dass da diskutiert wird, die eine Seite, die mehr auf Militärlogik setzt und die andere, die sagt, wir müssen stärker über diplomatische Anstrengungen reden, sondern dass da gegenübergestellt wird, entweder man ist für die Ukraine und für die Moral und bei Trost und kein Appeasement-Politiker und auch kein Trottel und auch kein Putinist, oder man gehört in eine dieser Kategorien hinein. Und das irritiert mich sehr, weil die öffentliche Debatte schräg ist. Es gibt natürlich eine Partei im Deutschen Bundestag, die für Putin ist. Das ist die AfD. Es gibt Populisten wie Sarah Wagenknecht, die jedenfalls fragwürdige Motive damit verbinden, mit dem, was sie sagen, die teilweise auch bestreiten, dass ein Angriffskrieg ist. Aber ansonsten streiten wir nur über die Frage, wie das am besten gelingen kann, dass Putin nicht gewinnt.
Aber diesen Streit, der gelingt uns nicht so richtig. Denn in der derzeitigen Lage ist es ja kaum möglich, von einer Beendigung dieses Krieges zu sprechen, von diplomatischen Friedensinitiativen zu sprechen, ohne dass einem eine Nähe zu Putin unterstellt wird.
Und das ist grotesk. Jemand wie Rolf Mützenich, der davon spricht, wir dürfen nicht nur darüber reden, wie man Krieg gut führt, sondern wie man ihn beendet, der wird da angefahren. Der Friedrich Merz ruft in den Bundestag zu, wissen Sie, Friedfertigkeit ist auch manchmal ein Zeichen von Feigheit. Das ruft er einem Sozialdemokraten zu. Mit Appeasement-Politik, wo die SPD die war, die am stärksten, am längsten Hitler widerstanden hat. Und ein Konservativer erlaubt sich sowas im Deutschen Bundestag auszurufen.
Na ja, gut, da bin ich bei, ich sag mal, politischen Spielchen zwischen einem Oppositionsführer und einem Politiker, dem Fraktionsvorsitzenden der regierenden Kanzlerpartei.
Aber das zeigt das Denken.
Und das Denken kommt ja auch daher, dass wir genau diese Gegenüberstellung, dieses unterkomplexe, wenn du dafür bist oder wenn du für die Ukraine bist, dann musst du dieses und jenes fordern. Und wenn du es nicht tust, bist du dagegen. Das ist ja etwas, das wir auch außerhalb des Bundestages haben. Das ist das, was wir in der Öffentlichkeit sehen.
Das ist ein bisschen ritualisiert. Und das zwingt einen im Grunde genommen, ständig irgendwelche Bekenntnisse abzugeben, die unter intelligenten Menschen eigentlich völlig überflüssig sind. Also es ist völlig klar, der Putin ist ein Kriegsverbrecher, der gehört nach Den Haag, das ist ein Angriffskrieg, dafür gibt es keinerlei Begründe und Berechtigung. Aber man sieht in der Bevölkerung, dass ein Großteil der Bevölkerung das teilt, dass wir eben nicht nur auf die Militärlogik setzen dürfen, dass wir aufpassen müssen, dass der Krieg sich nicht ausweitet und womöglich Deutschland oder die NATO Kriegsteilnehmer werden, dass es Eskalationsrisiken gibt, dass es vielleicht nicht möglich ist, dass die Ukraine gewinnt gegen Russland, aber dass man dafür sorgt, dass sie nicht verliert, was dringend notwendig ist. Und dieses Auseinanderklaffen von öffentlicher und veröffentlichter Meinung habe ich ehrlich gesagt in meiner politischen Laufbahn, und die wird ja schon ein paar Jahrzehnte, noch nie erlebt. Ich mache mir das nicht einfach mit so einem Argument, weil ich weiß, dass es oft von denen behauptet wird, die rechts außen sagen, es gäbe keine Meinungsfreiheit, die gibt es schon. Aber wenn man im Fernsehen diskutiert, ist das immer 1-4. Und auch Wissenschaftler und Journalisten sind nicht neutrale Beobachter oder Beobachter mit fachlicher Meinung, sondern es sind teilweise Kombattanten dieser Auseinandersetzung. Und dann wirkt es eben so, als ob man selber nicht ganz bei Trost sei. Also wer kann für Appeasement sein? Das ist doch, das beleidigt doch die Intelligenz, zu glauben, dass es, man dafür sei, sich Putin zu unterwerfen. Und ich fände es spannender, wenn man darüber reden könnte, ohne sich die Moral abzusprechen. Vielleicht auch auf den Verstand zu hören und nicht ausschließlich moralisch zu argumentieren. Dass man ja eben auch feststellt, diese Militärlogik war ja nicht, bisher nicht erfolgreich. Also die Behauptung, wenn wir noch die Waffe liefern und die Waffe liefern und die Waffe liefern, dann kriegen wir den Putin in den Verhandlungstisch gezogen.
Aber ihr Gegenüber, also jemand, der die andere Position teilt, ich sag mal ganz plakativ Marie-Agnes Strack-Zimmermann oder Anton Hofreiter, die würden ja sagen, diese Strategie ist nicht erfolgreich, weil das, was Deutschland tut unter einer Regierung Olaf Scholz für die Ukraine, zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig ist. Also ja, man liefert, aber man liefert nie so viel, dass es der Ukraine im Kampf gegen Russland wirklich elementar helfen würde.
Nein, man achtet darauf, dass nicht Eskalationsrisiken in Gang gesetzt werden, die nicht die Ukraine zu verantworten hat, sondern Deutschland. Der Bundeskanzler ist verantwortlich für das, was am Ende mit deutschen Waffen geschieht. Und manch einer ist vom Ostermarsch ziemlich schnell beim Truppenübungsplatz gelandet. Ich wundere mich manchmal über die Heftigkeit dieser Debatten, auch über den Ton und im Übrigen auch über die Infantilisierung der Sprache. Free the Leopards, als ob das Zootiere wären. Das sind Kriegswaffen, die ganz viele Menschen töten. Und darüber so zu reden oder T-Shirts zu tragen und diese alberne Form darüber zu reden, die ist der Sache überhaupt nicht angemessen.
Fühlen Sie sich bewusst missverstanden, wenn Sie im Fernsehen sind, wenn Sie Interviews geben?
Ich glaube ja, aber ich sage das ohne Wehleidigkeit, weil Politik ist Kampfsport und ich bin zwar irritiert, dass Wissenschaftler und Journalisten nicht Beobachter sind mit einigermaßen neutraler Position, sondern im Teilnehmen und einen auch richtig angehen, auch bei Twitter und so, aber mir macht das nichts aus, weil ich finde, Leidenschaft gehört in der Politik dazu.
Passiert irgendetwas aus Ihrer Sicht, was ein Näherrücken zwischen der öffentlichen Debatte oder der öffentlichen Meinung und der veröffentlichten nahelegt? Haben Sie das Gefühl, da tut sich was? Haben Sie das Gefühl, dass hier und da sich der Raum öffnet? Oder sehen Sie es eher so, dass sich der Raum immer weiter schließt? Und in dem Moment, wo jemand was von diplomatischen Bemühungen spricht, da sofort wieder bei vielen Bekannten die bekannten Alarmsirenen läuten?
Ich fürchte, es verbessert sich nicht. Ich will Ihnen eine kurze Begebenheit erzählen. An dem Tag, an dem der Olaf Scholz seine Zeitenwende-Rede gehalten hat, an diesem Sonntag, haben viele Journalisten gesagt, da saß die SPD mit versteinerten Gesichtern da. Nicht wegen der Inhalte. Wir wussten, dass sowas Ähnliches ja kommen muss und ja auch sein muss. Ich habe auch gestimmt für das Sondervermögen bei der Bundeswehr. Wir müssen uns verteidigen, wir müssen bündnisfähig sein. Aber wenn Sie hinter Reihen der CSU geguckt haben, es fehlten nur noch die Bierkrüge und die Hurrarufe, dass sie nicht auf die Bänke gesprungen sind, war alles. Mich hat das erinnert an 1914 von der Anmutung her, die ich da hatte und habe gedacht, mein Gott, das kann doch nicht wahr sein, dass wenn eine Krise in ernsten Tonen beschrieben wird und dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, eine Stimmung herrscht, wo beinahe man an Freibier gedacht hat, sozusagen von der Anmutung, die ich da gesehen habe.
Macht Ihnen das eigentlich Angst?
Es macht mir jedenfalls große Sorgen, weil ich bin 64 Jahre alt. Ich gehöre der ersten Generation an, die mit Wohlstand und Frieden aufgewachsen ist. Ich habe 3 Söhne. Ich finde, der Job, den wir haben und der einzige Job, den wir haben, ist dafür zu sorgen, dass sie in Wohlstand und Frieden aufwachsen können. Und dass wir das nicht gefährden. Das ist unser Job. Und das ist keine Parteitaktik und das ist gar nichts, sondern das ist tiefe Überzeugung. Das hat auch was mit Humanität zu tun, dass wir dafür sorgen müssen. Und dass es nochmal so schwer werden könnte, das hätte ich nicht gedacht.
Und dem habe ich nichts mehr hinzuzufügen. Vielen Dank, lieber Ralf Stegner, für dieses Gespräch.
Danke Ihnen.
Und was, Gabor, ist eigentlich heute in der Hauptstadt los?
Wenn man viel sitzt und danach nach langer Zeit wieder ans Laufen kommt, dann tut es am Anfang auch mal in den Beinen weh. Das kann ich Ihnen sagen als jemand, der in seinem Leben erst sehr spät zum Joggen, zum Sport gekommen ist und deshalb all diese Dinge einmal durchgemacht hat. Der erste Muskelkater schmerzt besonders, aber es ist ein notwendiger Schritt, um fitter zu werden und bei jedem Lauf mehr Tempo zu machen. Genau da sind wir in Deutschland gerade.
Olaf Scholz gestern beim Tag der Industrie. Robert Habeck war übrigens auch da, klar, unser Wirtschaftsminister.
Wettbewerbsfähigkeit wird darüber entscheiden, ob Europa resilient ist. Deswegen geht es zentral um die Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. Und das wiederum ist ja ein Auftrag in Deutschland, an Deutschland, selbstverständlich, aber auch an Europa.
Mein Kollege Christian Schlesiger, Wirtschaftschef hier bei The Pioneer, war ebenfalls vor Ort im Gasometer in Schöneberg, 500 Manager und Unternehmer im Auditorium. Und jetzt ist Christian bei mir. Schönen guten Morgen.
Hallo Gabor.
Christian, sag mal, wer von den beiden hat die Manager-Elite denn mehr beeindruckt oder überhaupt überzeugt?
Ja, die beiden haben zunächst einmal Vorurteile bestätigt. Der eine, also Olaf Scholz, hat stoisch vom Prompter abgelesen. Ja, und der andere, Robert Habeck, hatte sich ein paar Notizen gemacht vorab und sehr frei gesprochen. Im direkten Rededuell geht der Punkt eindeutig an den Wirtschaftsminister.
Aber es kommt ja nicht nur auf den Stil an, Christian, sondern vor allem auf die Inhalte, natürlich. Gab es denn hier neue Botschaften an die Wirtschaftselite?
Ja, also der Kanzler hat ein paar Reformen angekündigt. Zum Beispiel steuerliche Anreize für freiwillige Mehrarbeit, höhere Abschreibung für private Investitionen. Bei der Forschungsförderung wolle er auch noch eine Schippe drauflegen, wie er sagt. Naja, und mehr Tempo bei Genehmigungen soll es auch geben. Gleichzeitig wolle er sich in Brüssel mit Nachdruck für mehr und bessere Freihandelsverträge einsetzen. Das war aber auch alles ein bisschen klein-klein und wirklich neu war das auch nicht.
Okay, und der Habeck, wie war der drauf?
Naja, der grüne Minister hat die Rede vielmehr für eine große Linie in der Politik genutzt. Zum Beispiel sollte Europa weniger über regionale Gleichmacherei reden, sondern vielmehr wirtschaftliche Stärken stärken. Und auch Fusionen innerhalb Europas, sagte Habeck, sollten nicht rein europäisch, sondern global bewertet werden.
Okay, die Telekom wird den letzten Punkt sehr, sehr gerne hören.
Ja, mit Sicherheit. Habecks Rede stand ganz offensichtlich auch unter dem Eindruck seiner letzten Auslandsreise. Der ist ja gerade aus China zurückgekommen. Habeck sieht Deutschland ja wie einen Spielmacher beim Fußball hinterm Sturm. Er nannte sogar konkret den Mittelfeldspieler Toni Kroos.
Und unterm Strich von diesem Deutschlandtag des BDIs, was ist bei dir hängen geblieben?
Also ich hatte das Gefühl, hier haben zwei Politiker die Rollen vertauscht. Scholz wirkte eher wie der Verwalter. Habeck sprach eher wie ein Kanzlerkandidat. Der Applaus der Managerelite war bei beiden höflich, aber auch nicht überschäumt.
Angesichts der Lage kein Wunder. Bleibt noch zu sprechen über BDI-Präsident Russwurm. Wie hat der denn performt?
Ja, Siegfried Russwurm haut ja in Interviews immer wieder gerne drauf. Aber im Angesicht des Kanzlers wirkt er dann doch etwas handsam.
Also ich habe selten, Herr Bundeskanzler, von Ihnen so oft in einer Rede die Worte Tempo und Geschwindigkeit gehört. Und dieser Zungenschlag, der gefällt uns allen heftig.
Man könnte also auch sagen, er ist als Tiger gestartet und als Bettvorleger gelandet. Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne, Gabor.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da ist ein geplanter Börsengang das große Thema. Anne Schwedt aus New York weiß sehr viel mehr darüber und wird uns das jetzt verraten. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor. Ja, und zwar geht es um den chinesischen Fast-Fashion-Online-Händler Shein. Der hat sich um eine Börsenlistung in London beworben. Das berichtet zumindest ein Insider. Die Gespräche sind nämlich eigentlich vertraulich. Allerdings ist es nicht die erste Wahl. In den USA hatte Shein schon im November einen Antrag gestellt, aber seither viel Gegenwind bekommen. Politiker hatten sich skeptisch über Shein geäußert, weil in dessen Lieferkette offenbar Zwangsarbeit in China stattfindet. Außerdem umgeht Shein angeblich Importzölle von Amerika, indem die Lieferungen immer unter $800 sind. Dadurch werden Einfuhrregeln geschickt ausgetrickst und die Pakete werden nicht so genau geprüft wie andere Waren. Von China hatte Shein schon das Okay bekommen, in den USA an die Börse zu gehen, aber die Gesetzgeber hier stellen sich weiterhin quer. London könnte also ein alternativer Weg sein, um auf den globalen Börsen vertreten zu sein. So oder so wäre es echt ein spannender Börsengang. Shein ist ja in den vergangenen Jahren eigentlich seit Corona rasant gewachsen und vor allem bei den jüngeren Generationen sehr beliebt, weil die Klamotten tatsächlich sehr günstig sind und sich auch schnell an aktuelle Trends anpassen. Also ich halte es auf jeden Fall im Blick für euch.
Okay, klingt spannend, aber sag uns, wie ist die Wall Street ansonsten in diese Woche gestartet?
Ja, sehr durchwachsen, Gabor. Vor allem Nvidia stand wieder im Fokus. Die Aktie hat ihre Talfahrt von letzter Woche fortgesetzt und damit jetzt in den vergangenen 3 Handelstagen 13% verloren. Tatsächlich ging das los, als Nvidia kurzzeitig das wertvollste Unternehmen an der Börse war. Ich glaube, das war dann der Punkt, an dem die Anleger dann anfingen, Gewinne mitzunehmen, weil es sich doch irgendwie komisch anfühlte, dass Nvidia jetzt das allerwertvollste Unternehmen der Welt sein soll. Gewinne gab es dagegen tatsächlich bei Meta und Apple. Da gab es einen Bericht über eine mögliche KI-Partnerschaft der beiden. Also auch echt spannend. Zum Schluss stand dann beim S&P 500 ein Minus von 0,3%, an der Nasdaq ein Minus von 1,1% und beim Dow Jones ein Plus von 0,7%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Na, dass die Deutschen nicht das gleiche Talent haben, mit Kühen zu sprechen, wie die Menschen vom ostafrikanischen Volk der Maasai. Ein Milchviehhof in Neritz in Schleswig-Holstein kann sich aber freuen, denn dort beschäftigt man einen Masai mit diesem Talent. Upendo Oropi Kinoka heißt er. Vor 2 Jahren ist er der Liebe wegen von Tansania nach Deutschland gezogen. Und heute ist Upendo der Kuhflüsterer vom Dienst in Neritz. In einem NDR-Bericht erzählt der junge Mann, wie sehr er sich freut, genau dort zu arbeiten.
You know, I grew up with them. And as when I came.
Wisst ihr, ich bin mit ihnen aufgewachsen. Als ich hierher kam und die Rinderleute hier getroffen habe, war ich so glücklich, dass ich hier arbeiten kann. Ich liebe es. Ich liebe Rinder.
I love them. I love the cattle.
Er pfeift Melodien in verschiedenen Tonlagen. Mit diesem Pfeifkonzert kommuniziert Upendo mit den Kühen. Auf Kommando erheben sie sich synchron und marschieren in die von ihm gewünschte Richtung. Seine Chefin zeigt sich ziemlich beeindruckt.
Er holt die schneller rein als ich auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber das ist so, was er am besten kann.
Die Kunst, mit den Kühen zu sprechen, hat er von seiner Familie in Tansania gelernt.
Mein Vater und mein Bruder haben es mir beigebracht. Hier war es am Anfang etwas schwierig, aber nach und nach habe ich gemerkt, dass die Kühe mich verstehen.
Bei dem nomadischen Volk der Maasai wächst man eben mit den Tieren auf.
Ich bin jetzt seit 35 Jahren in diesem Job und ich habe sowas noch nie gesehen. Und er hat mir viele Bilder von seiner Heimat gezeigt und ich finde das super interessant. Ne? Total toll, also sehr, sehr sympathischer Mensch. Ne? Also ich will ihn nicht missen wollen, ganz ehrlich.
Wir lernen. Upendo hat mit seiner Maasai-Magie nicht nur die Herzen der Kühe, sondern auch die der Menschen auf dem Hof erobert.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Liebe Fans, wir bringen euch zur EM.
Na, dass die Deutsche Bahn nicht überrascht war, dass wir eine EM im Lande haben, sondern dass die Deutsche Bahn AG doch tatsächlich vorbereitet ist. Vorbereitet ist auf die vielen Fans, die von einer Gastgeberstadt zur nächsten reisen und die auf dieser Fahrt auch gerne mal ein Schlückchen trinken. Zumindest waren die Bordbistros geöffnet und die Kassen, die waren am Klingeln. Ein Bier nach dem anderen ging in den Zügen über den Tresen. Zwischen dem 14. Juni, also dem Start der EM, und dem 19. Juni wurden in den Bordbistros fast 50.000 Liter Bier verkauft, doppelt so viel wie üblich. Es war tatsächlich immer was drin im Zapfhahn. Wir sind Zeitzeuge nicht des Wunders von Bern, wohl aber des Wunders der Bahn. Geht doch. Alkohol ist der Sanitäter in der Not, oder? Herbert Grönemeyer?
Alkohol ist ein Sanitäter in der Not. Alkohol ist ein Fallschirm und ein Rettungsboot. Alkohol ist das Drahtseil, auf dem du stehst. Alkohol ist das Schiff, mit dem du untergehst.
Ich wünsche Ihnen einen vergnüglichen Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie. Auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinke.